Talk mit Thies. Mit
Thies. In der bislang teuersten deutschen Fernsehproduktion Babylon Berlin, da spielt sie die Hauptfigur der Charlotte Ritter, eine Stenotypistin, die im Berlin der 20er Jahre zusammen mit Kommissar Gerion Rath Mordfälle löst. Hallo nach Berlin, Liv Lisa Fries.
Hallo.
So, was war denn eigentlich so teuer? Deine Hüte?
Nee, ich glaube nicht. Wobei natürlich auch das ganze Kostümabteil natürlich sehr viel Geld auch geschluckt hat, klar.
Ja, ja, klar.
Aber nicht nur das, ne? Also natürlich auch das Szenenbild und also das ist ja, wir haben ja 16 Folgen gedreht, a 45 Minuten, das kostet natürlich auch alles ein bisschen was.
Und es wurde ganz schön viel gebaut. Und es war nicht alles nur im Filmstudio dort. Ihr habt auch teilweise mitten in Berlin Kulissen aufgebaut. Mhm. Wie aufwendig war das?
Ja, zum Teil war ich wirklich sprachlos. Also wir haben einmal am Alexanderplatz gedreht und dann war links 1929 und rechts dann 2016. Und das so parallel zu sehen, das war schon unglaublich.
Also diese 20er Jahre, wenn wir sie so sehen, das ist ja so eine irre Zeit gewesen, die uns, wenn wir es im Film sehen, auf jeden Fall komplett fasziniert. Du hast dich ja sehr eingängig damit beschäftigt. Was war für dich am auffallendsten an diesen 20er Jahren?
Was mir in dem Ausmaß nicht bewusst war, also ich hatte mich vorher schon auch in der Schule hatten wir auch die 20er Jahre und hatten uns damit beschäftigt. Aber was mir in dem Ausmaß nicht klar war, war wirklich, welche enorme kulturelle und gesellschaftliche Blütezeit eigentlich die 20er Jahre waren, die dann durch die Nazizeit brachial beendet wurden. Und das war mir in diesem Ausmaß nicht klar, also wie Persönlichkeiten vernichtet wurden, ins Exil geschickt wurden, Homosexuelle vernichtet wurden. Also das war mir in diesem Ausmaß nicht klar und da muss ich immer an so einen Ausspruch von Max Liebermann denken, der bei dem Fackelzug bei der Machtübernahme von Hitler in 1933 gesagt hat, so viel Essen kann ich gar nicht, wie ich kotzen möchte. Mhm. Und das finde ich, also auch in dieser vulgären Art es zu sagen, ist es leider treffend. Also es war mir in diesem Ausmaß nicht bewusst, wie schlimm das eigentlich war.
Max Liebermann, der Maler, hat der diesen Satz erfunden? War er der Erste, der das gesagt hat?
Ich kenne das als Zitat von ihm tatsächlich.
Ach so, okay. Weil das benutzen die Menschen ja heute auch mal
das
ganz gerne.
Das benutzen die Menschen auch ganz gerne, aber das soll wohl von ihm kommen.
Ja.
Ist mir zumindest in der Vorbereitung so begegnet.
Wie hast du dich den 20ern ansonsten noch angenähert? Was musstest du auch wissen, eventuell sogar erlernen?
Also schon einiges. Also ich habe viel gelesen, also historische Literatur als auch Romane. Ich habe zwei Romane gelesen, das Kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun und Alles ist Jazz von Lilly Grün. Wir haben Charleston gelernt. Das war eben auch was. Es gab auch, ich hatte auch Tauchproben, weil es Unterwasserszenen gibt. Mhm. Wir hatten also wirklich.
Hattest du vorher schon mal getaucht?
Nee, noch nie.
Okay, wie war das? Das erste Mal?
Also ich hatte vorher sehr große Angst. Ja. Ich war sehr, weil ich habe so, ich hatte früher immer Mittelohrentzündung und habe auch heute immer, wenn ich erkältet bin, sind meine Ohren auch involviert und hatte da wegen dem Druck und unter Wasser große Bedenken. Und das ging dann aber ganz gut und fand das eigentlich sehr schön, quasi meditativ eigentlich unter Wasser.
Alles so ruhig, ne?
Ja, ja, ganz, also die gefühlte absolute Ruhe, ja.
Und was war schwerer zu erlernen? Jetzt das Tauchen oder der Charleston?
Bei dem Tauchen musste ich mich mit der größeren eigenen Angst auseinandersetzen. Das war schwieriger. Die Komponente war, unterschätzt hatte ich sie nicht, sondern mir war die ganze Zeit das sehr bewusst. Und wenn ich es mir hätte wünschen können, oder wenn ich irgendwie anders wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch gewünscht, es lieber nicht zu tun. Mhm. Aber trotzdem, das Tanzen war auch nicht leicht, aber es hat am Ende beides sehr viel Spaß gemacht und war trotzdem sehr anstrengend und man musste sehr konzentriert sein.
Und rudern mit den Armen musst du bei beidem, ne?
Stimmt, ja. Sehr gute Parallele, ja.
Also jemand, der noch nie, also der gar nicht weiß, wie dieser Charleston funktioniert. Na, beschreib mal, was macht man beim Charleston-Tanzen?
Also es ist schwierig jetzt zu beschreiben. Zeigen wäre natürlich viel einfacher. Das ist ja immer die Krux beim, yeah. beim Sprechen, was ich übrigens ist Wahnsinn. Man sieht ja niemanden, aber man hört die Stimme und irgendwie muss alles, was man meint, sagen zu wollen, sich darin transportieren. Also es gibt halt so ein, ja, mit den Füßen macht man eben so ein Schritt, wo man dann so, das klingt, es könnte bis jetzt jeder Tanz sein. Also es ist wirklich schwierig, das zu beschreiben. Also
das Lustige ist, ich habe es mir vorher mal durchgelesen, ja, wie man einen Charleston beschreibt. Und ich finde schon die Beschreibung so schön. Der Torso zittert. Dazu, dazu die Bewegungen der Hüften, Schenkel und Hinterbacken. Alle Hände sind aktiv. Sie berühren alle Teile des Körpers wie in Ekstase.
Das ist gute Beschreibung. Also was tatsächlich stimmt, ist, dass es vor allen Dingen wahnsinnig schnell ist. Also ich erinnere mich, als ich damals die ersten Aufnahmen gesehen habe, dass ich dachte, das schaffe ich niemals. Niemals werde ich das in dem Tempo schaffen. Ja. Das ist aber einfach eine Übungsfrage tatsächlich.
Ja, das stimmt. Und dazu kommen dann die abwechselnden X- und O-Beine. Ne, da wird es schwierig. Obwohl, das kennst du wahrscheinlich so aus der Jugend, ne, aus der Kindheit auch noch. Diese X-O-Bein-Tanzen. Oder habt ihr das nicht gemacht?
Nee.
Nee?
Das sagt mir gar nichts, nee.
Weiß ich mal, ich habe das mal früher gemacht. So, und das Wichtigste ist, Arme und Beine muss man in der Lage sein, die getrennt voneinander zu bewegen.
Aha, Arme und Beine muss man, ja auch eine Anforderung, stimmt.
Der Charleston. So, Berlinern konntest du ja schon, denn du bist Berlinerin. Mhm. Aber in den 20ern, da wurde etwas anders berlinert. Mhm. Was war da anders?
Also es wurde anders berlinert, das haben wir aber in der Serie eigentlich nicht so stark verfolgt. Es ging schon darum, dass man es auch versteht. Yeah. Es gab schon auch Worte, die es heute dann so nicht mehr gibt oder die nicht mehr in dem gleichen Kontext oder so benutzt werden. Oder heute gibt es Worte, die damals nicht so benutzt wurden.
Yeah. Wie zum
Beispiel, was man jetzt heute, wir hatten das dann oft, was so Beleidigungen oder sowas angeht, ne? Weil es gibt ja so Szenen von mit Charlotte in den ersten Folgen bei ihrer Familie zu Hause, wo sie dann ihren Schwager irgendwie beleidigen möchte.
Ja.
und da ging es darum, was kann man da jetzt sagen? Arschloch wurde, es gab das Wort Arschloch, aber es wurde nicht so gesagt. Ja, und da haben wir dann, es war dann zum Beispiel Lump oder sowas, ne? Also das hat sich also in einigen Worten geäußert, genau.
Du Lump. Das entscheidende Casting für dich, das war ja mit Volker Bruch zusammen, der die andere große Hauptrolle spielt. Und alle drei Regisseure waren auch dabei. Mhm. Das war, glaube ich, eine sehr anstrengende Session. Irgendwie so 3-4 Stunden wurdet ihr durch die Mangel genommen. Mhm. Was erinnerst du noch? Wie haben sie alles aus euch rausgeholt?
Also es war wirklich so, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass, dass der eine gesagt hat, lache, der andere hat gesagt, wein und der dritte hat gesagt, vergiss, was die beiden anderen gesagt haben. Also es war wirklich, man war eigentlich nur verwirrt die ganze Zeit. Ja. Und
zum Glück haben sie später bei den Dreharbeiten nicht alle drei gleichzeitig gestanden,
also
oder?
Also tatsächlich bei diesem Casting war, glaube ich, wurde eben festgestellt, dass das auf gar keinen Fall wieder so geht. Ja. Und das haben sie dann auch schon beim Casting für die anderen Rollen nicht mehr gemacht. Da war dann immer nur ein Regisseur da. Aber Volker und ich mussten eben durch die harte Probe.
Eine Szene ist ja im Drehbuch selbst oft wirklich nur ein Satz. Charlotte macht das und das oder Charlotte geht über die Straße oder was auch immer. So. Und am Ende wird da plötzlich ein ganzer Drehtag draus, aus diesem einen einzigen kleinen Satz. Mhm. Bei welchem Satz in deinem Skript war dieser Gegensatz besonders krass?
Ja, ich glaube sowas, wo dann wirklich nur oben steht auf der Seite, Charlotte überquert die Straße und das war dann eigentlich auch schon die Szene, ist halt also ein Fuhrwerk von Komparsen und Wägelchen und Autos, was da rumfährt.
Ich musste nämlich an eine Sache denken, die Nico Hofmann neulich erzählt hat, der mit Götz George in den Film gedreht hat, die Solo für Klarinette. Und da war wirklich nur dieser eine Satz, sie machen Liebe. Und Götz George hat das aber dermaßen auseinandergenommen alles und den Nico Hofmann auch wirklich an den Rand des Wahnsinns getrieben. Daraus wurde dann eine dreitägige Szene.
Okay.
Aus diesem einen einzigen kleinen Satz, woraufhin auch Regina Ziegler damals, die Produzentin, zu ihm kam und sagte, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle, für einen Satz drei Drehtage anzusetzen? Und daran musste ich gerade denken.
Ja, und aber das ist sehr schön. Also das ist ein großer Luxus und sehr, sehr schön, wenn man so viel Zeit für in Anführungsstrichen wenig Dinge hat, weil man kann sich natürlich unglaublich toll dem widmen. Ne? Das ist ein großer Luxus. Es ist sehr schön, Das ist sehr schön, aber es ist wahrscheinlich auch nicht, ist wahrscheinlich dann auch dem geschuldet, dass das Götz-George war und sowas vielleicht auch fordern konnte.
Er hat doch gesagt, wir können doch nicht einfach nur Liebe machen. Also ich meine, warum mache ich das? Und ich will denn das? Dann durchläuft er die Depression und dann den Wahnsinn und dann Erschöpfung und alles Mögliche. Du hattest deine erste große Rolle ja auch neben Götz-George. Ja. Wie hast du den erlebt? Zunächst mal hattest du wahrscheinlich wahnsinnigen Respekt, oder?
Ich hatte sehr großen Respekt, ja. Ich habe aber vorher versucht, ich kannte auch schon vorher ein paar Filme mit ihm, aber ich habe mir nicht vorher nochmal durchgelesen, dass er wirklich eigentlich für fast alles, was er gemacht hat, große Preise bekommen hat. Und ich habe einfach versucht, weil meine Figur nicht so einen großen Respekt vor ihm hat, dachte ich, das ist auch nicht zuträglich, wenn ich jetzt zu großen Respekt vor ihm habe. Mhm. Ich habe ihn natürlich respektiert, wie ich jeden Menschen respektiere, aber er ist mir als ganz, also ganz wunderbarer Mensch und ganz toller Schauspieler natürlich begegnet und hat mich auch vollends ernst genommen. Und das war natürlich, ich war damals 15.
Ja. Und ein echt unbeschriebenes Blatt. Und da kommt das junge Küken und soll mit ihm eine Szene drehen.
Ja, genau.
Wie waren so die ersten Sekunden und Minuten? Wie hat er dich abgecheckt?
Ich erinnere mich schon, dass er mich am Anfang abgecheckt hat, dass er mich gefragt hat, ob ich denn schon mal gedreht habe. Ich glaube, er wollte einfach wissen, ob mit wem er es da zu tun hat, ob ich denn Ahnung habe, Erfahrung habe. Und ich hatte ja zum Glück schon einen Drehtag vorher bei Oskar Röhler gehabt. Da konnte ich zumindest einen Namen nennen. Das hat ihn dann, glaube ich, beruhigt. Aber ab dem Moment, wo ich irgendwas gesagt hatte und wo wir dann miteinander gespielt hatten, stand da nichts mehr in Frage und er ist mir wirklich auf Augenhöhe begegnet. Also was wir schauspieltechnisch zu der Zeit auf jeden Fall nicht waren, würde ich mal sagen, aber indem er mich so ernst genommen hat, gibt er mir natürlich viel Raum und viel Vertrauen auch, ne? Das habe ich sehr schön wahrgenommen und auch der Regisseur Thorsten C. Fischer, mit dem habe ich danach noch zweimal gedreht. Das ist schon sehr schön.
Moment mal, Lisa, dieser Film mit Oskar Röhler, der taucht ja nirgendwo auf hier. Irgendwo, den finde ich ja überhaupt gar nicht.
Ja, da wurde ich rausgeschnitten. Das ist der erste Film, den ich gemacht habe. Und da wurde ich rausgeschnitten.
Aber wie enttäuschend war das denn? Also der Film war Elementarteilchen. Damals, du warst, glaube ich, 14 oder so. Genau. Und dann landet die Szene auch noch im Papierkorb.
Ja, danach. Ja, witzigerweise war das für mich überhaupt nicht enttäuschend. Also ich kokettiere da auch gar nicht, sondern es war für mich, ich wusste ja nicht, wie es alles läuft. Vielleicht ist das auch ganz normal, dass man dann letztlich nicht im Film ist oder wie auch immer. Also ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe damals festgestellt, ich weiß nicht, ob ich das kann, was ich hier mache, aber ich will es unglaublich gerne machen. Und dafür war das natürlich irgendwie toll, ne, dass ich schon mal das alles so ein bisschen gesehen hatte, wie war der Ablauf. Und ich wusste also, als ich dann den Schimanski mit Götz-George gedreht habe, schon sehr viel mehr Bescheid und war nicht mehr überfordert auch von den Drehabläufen.
Du hast ja auch relativ früh auch wirklich, und das ist eigentlich deine Spezialität, auch wirklich extreme Rollen gehabt. Also Sie hat es verdient, da wird der ein oder andere dich vielleicht gesehen haben, da warst du so eine aggressive Jugendliche, die eine Mitschülerin zu Tode quält. Also wahnsinnig extreme Rolle. Du bist, glaube ich, damals noch zur Schule gegangen zu der Zeit. Was erinnerst du noch von diesen Dreharbeiten? Was hat das mit dir gemacht oder wie anstrengend war das für dich?
Also soweit ich mich erinnere, war es auf jeden Fall, also war es vor allen Dingen eine Doppelbelastung, weil ich damals auch Abitur gemacht habe. Also ich bin halt morgens zur Schule gegangen und dann habe ich den Film gedreht und das war natürlich irgendwie, ja, das war einfach eine Herausforderung. Und ansonsten war es insofern unangenehm, weil diese Person natürlich sehr, also sozial und emotional isoliert ist. Und das spür ich natürlich auch, wenn ich sie spiele und merke, wie allein diese Person eigentlich ist. Also es gibt auf jeden Fall angenehmere Rollen, die man spielen kann.
Also von dir wissen wir, du versuchst ja Rollen wirklich auch aufzusaugen, die Figur zu ergründen. Du beschäftigst dich auch ganz intensiv. Eine so eine Powerrolle war ja auch in Morgen bin ich tot. Mhm. Da geht es um Lea, die an Mukoviszidose erkrankt ist, die darum kämpft, dass sie das Ende ihres Lebens selbst bestimmen darf. Du hast jemanden mit dieser Krankheit auch begleitet, ein ganzes halbes Jahr lang. Welche Momente haben da den größten Eindruck auf dich gemacht oder dich zum Nachdenken gebracht?
Also generell einfach wie Solveig Hammermeister hieß die wunderbare Person, dieser tolle Mensch, die mich da in ihr Leben genommen hat und mir ja gezeigt hat, wie die sich diese Krankheit äußert, damit ich die gut porträtieren kann, was ein unglaubliches, ja, das ist ganz schön was sie mir da gegeben hat. Und ich erinnere mich an eine Situation, die einen großen Ja, also ich war da in einer großen, das war irgendwie emotional sehr schwierig. In so schwierigen Situationen ist man vielleicht auch gar nicht so einfach, das zu benennen, wo sie mir demonstriert hat. Also sie hat ihr Sauerstoffgerät abgenommen und ist eine Treppe hochgelaufen, um mir zu demonstrieren, wie die Entsättigungssituation aussieht. Also wenn sie sich sehr stark anstrengt und keine Luft mehr bekommt, weil es so eine Szene in dem Film gibt, damit ich sehen kann, wie ich das spielen muss, was ich niemals von ihr verlangt hätte, dies zu tun. Es war aber ihr Wunsch, also sie wollte das selber. Sie hat uns auch sehr gut wirklich unterstützt, was den Film angeht. Mhm. Und am Ende hat sie eben wirklich keine Luft mehr gekriegt und ich musste mir das einerseits angucken und merken, wie ich das spielen muss und andererseits ihr dann das Sauerstoffgerät reichen, weil sie faktisch keine Luft mehr bekommen hat. Und das war schon, also diese Ambivalenz oder diese Zerrissenheit in diesem Gefühl, was ist Arbeit, was ist jetzt hier privat und als Mensch von mir gefordert, das war schon, das war ein sehr eindrücklicher Moment.
Und was hat sie gesagt, als sie den Film gesehen hat dann?
Sie fand ihn ganz toll.
Siehst du, besser geht's, dachte ich. Ja. Liv Lisa Fries, jetzt zu sehen in Babylon Berlin als Charlotte Ritter, die Stenotypistin, die dann in Berlin der 20er zusammen mit Gereon Rath, dem Kommissar, die Mordfälle löst. Dann Dankeschön für heute. Dritte Staffel wird dann auch bald gedreht. Viele Grüße und herzlichen Dank.
Danke auch.
Ciao, ciao. Tschüss.
Talk mit Tees.